Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich Nina Scholz und Kalle Kunkel. Nina Scholz, ihre Texte lese ich schon sehr, sehr lange, denn sie beschäftigt sich intensiv mit dem Silicon Valley, hat 2014 das Buch Nerds, Geeks und Piraten, Digital Natives in Kultur und Politik veröffentlicht. Aber wir sprechen heute weniger mit der Journalistin Nina Scholz, mehr mit der Aktivistin, denn sie ist Aktivistin bei Deutsche Wohnen enteignen, ebenso wie ihr Kollege Kalle Kunkel. Er ist Historiker, er arbeitete als Gewerkschaftssekretär und promovierte zu gewerkschaftlicher Krankenhauspolitik. Und in den Blättern ist im Februar sein Aufsatz erschienen, Kollaps mit Ansage, sehr lesenswert, aber auch mit ihm sprechen wir heute als Aktivist. Ihr beide seid engagiert bei Deutsche Wohnen enteignen. Nina, vielleicht kannst du erst einmal ganz kurz erklären, wer ist Deutsche Wohnen enteignen, wer ist diese Bürgerinitiative und was wollen die?
Na, Deutsche Wohnen und Co. enteignen sind erstmal alle, die Deutsche Wohnen und Co. enteignen wollen. Also das ist eine sehr offene Initiative. Vielleicht kann man das besser erklären, wo sie hergekommen ist, nämlich aus der organisierten Mieterinnenschaft in Berlin. Also die war schon, bevor es die Initiative 2018 gab, sehr aktiv und hat sich sehr aktiv gewehrt gegen die Zumutungen auf dem Mietenmarkt. Einer der Vorgängerinnen ist zum Beispiel die Initiative Kotti und Co. am Kottbusser Tor in Berlin, die, wo ein Teil der Häuser der Deutschen Wohnen gehört, nachdem der rot-rote Senat die privatisiert hat aus städtischer Hand. Und aus diesen zahlreichen Initiativen und den Zumutungen der Deutschen Wohnen ist dann das Bedürfnis entstanden, diese Wohnungen zu enteignen. Also es war klar, dass diese ganz vielen Feuerlöscher-Initiativen, die teilweise auch sehr erfolgreich waren, teilweise weniger erfolgreich, nicht dazu führen, langfristig das Problem zu lösen, weil diese Unternehmen eben an der Börse sind, sie müssen Profit erwirtschaften, den erwirtschaften sie über die Mieten und da hilft nur Enteignung und Vergesellschaftung. Genau. Und jetzt machen wir das seit etwa 3 Jahren und wachsen auch stetig. Ich glaube, wir sind mittlerweile knapp 2000 Aktive.
Kalle, wenn ich jetzt Enteignung höre, dann könnte ich mir vorstellen, manche denken daran, sie haben vielleicht ein Haus und haben da 2 Mieter drin und bekommen jetzt einen Schreck, dass sie jetzt dieses Haus bald verlieren und nicht mehr Vermieter sein dürfen. Ist das das Ziel von Deutsche Wohnen enteignen und Co.?
Genau, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das Co. ist uns auch immer ganz wichtig, weil es eben nicht nur um die Deutsche Wohnen geht, zielt auf die profitorientierten Wohnungskonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Also es ist schon das Ziel, die großen Akteure, die vor allen Dingen, das hatte Nina ja auch schon gesagt, ganz oft Finanzmarktakteure sind, also es sind eigentlich im Kern Investoren mit angeschlossener Wohnungsverwaltung, also Finanzmarktinvestoren. Und das ist unser, das ist, das sind diejenigen, die, auf die diese Initiative zielt, nicht auf den kleinen Vermieter oder die Kleinvermieterin mit ein paar Eigentumswohnungen.
Wie groß sind denn diese Wohnungsgesellschaften, diese Immobiliengesellschaften, Deutsche Wohnen zum Beispiel?
Also die Deutsche Wohnen zum Beispiel als der größte Akteur auf dem Berliner Markt hat deutschlandweit ca. 160.000 Wohnungen und allein in Berlin ungefähr 110.000 Wohnungen. Es ist damit der zweitgrößte Akteur insgesamt auf dem deutschen Wohnungsmarkt unter den profitorientierten. Größer ist nur die Vonovia, die hat... ehrlich gesagt habe ich die genauen Zahlen gerade nicht auf dem Zettel, aber ich glaube irgendwas 340.000 bis 350.000 Wohnungen und davon aber nur 30.000 bis 40.000 in Berlin. Insgesamt gehen wir davon aus, dass mindestens Wohnungen in der Größenordnung von 240.000 bis 250.000 auf dem Berliner Markt von der Vergesellschaftung umfasst wären. Wobei das selbst schon ein interessanter Zusammenhang ist, weil diese Liste der zu enteignenden Wohnungsbaugesellschaften oder Investoren, die wächst. Und die wächst deswegen, nicht weil da jetzt irgendwie die ganze Zeit Investoren sich weiter einkaufen, das gibt es auch, sondern weil der deutsche Wohnungsmarkt derart intransparent ist. Man sagt auch, das ist eins der Schwarzgeldparadiese der Welt, dass die Eigentumsverhältnisse völlig unklar sind. Und weil es da kritische Recherchen zu gibt, der Christoph Trautvetter macht sich da sehr verdient in den letzten Jahren, und der findet, je tiefer er gräbt, immer mehr Verbindungen, die dann meistens wo unterschiedliche GmbHs oder Rechtsformen dann in irgendwelchen Steuerparadiesen miteinander verbunden sind, wo dann irgendwie deutlich wird, okay, in Wirklichkeit sind das sehr viel mehr privatorientierte, profitorientierte Akteure, die da auf dem Berliner Markt unterwegs sind. Und was sich damit eben auch zeigt, ist, dass diese Vorstellung, dass der Berliner Wohnungsmarkt sozusagen dominiert sei von so Kleinstvermietern, dass das auch ein Mythos ist, sondern da stecken ganz oft sozusagen Finanzkonstrukte dahinter, Fonds, die dann in irgendwelchen Steuerparadiesen, wo dann in Steuerparadiesen die Fäden zusammenlaufen.
Nina, wie sehr leiden die Mieter unter einer Gesellschaft wie Vonovia oder Deutsche Wohnen? Worin unterscheiden sich solche Mietverhältnisse von anderen Mietverhältnissen? Also wo das Lehrerehepaar sagt, ja, wir haben da noch eine Wohnung und die vermieten wir jetzt. Wie geht da eine Deutsche Wohnen vor?
Ah, das kann ich berichten, weil ich bin auch bei Deutsche Wohnen bei den Mieterprotesten gelandet, weil ich selber Deutsche Wohnen Mieterin war, und zwar am Cottbusser Tor. Und zwar hat die Mieter ausnehmen hat bei der Deutschen Wohnen und bei den anderen Wohnungsunternehmen einfach System. Also ich habe zum Beispiel im ehemaligen sozialen Wohnungsbau gewohnt. Da können die Mieten nicht einfach beliebig erhöht werden, wie vielleicht in anderen Wohnungen, zumindest bis bevor es den Mietendeckel gab. Und dann versuchen sie es halt über andere Wege, also zum Beispiel über völlig intransparente Betriebskosten. Also die Betriebskosten steigen dann einfach jedes Jahr, aber man kann diese Posten zum Beispiel überhaupt nicht sehen, ne? Es gab dann eine Betriebskostenkampagne, wo wir versucht haben, irgendwie zu durchschauen, was passiert denn da eigentlich? Weil eigentlich wusste jeder, die kommen aber gar nicht. Man ruft da an. Das Bad ist schimmelig, im Winter hat man keine Heizung, wir hatten Wochen und Monate lang kein warmes Wasser, und zwar nicht einmal, sondern mehrfach so. Und das hat halt einfach System, während dann immer die Miete steigt und es eigentlich immer unmöglicher wird, da eigentlich wohnen zu bleiben. Und es gibt ja auch keine Chance, woanders hinzuziehen. Also der Mietenmarkt ist halt einfach, ne? Also wo geht man dann hin? Bei anderen Wohnungen, also bei der Deutschen Wohnen gerade, wird es dann über energetische Modernisierung gemacht, wo sie einfach Mietsteigerungen rausholen können, die einfach über normale Mietsteigerungen nicht funktionieren. Und so haben die halt alle ihr eigenes System und nutzen halt einfach die Gesetzesspielräume aus, die es gibt.
Diese Gesetzesspielräume, da habt ihr aber auch einen Spielraum entdeckt für euch. Das ist ja quasi die Grundidee hinter der ganzen Initiative. Nämlich, es gibt ja im Grundgesetz den Artikel 15. Und da heißt es, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Inwieweit liefert dieser Artikel die Grundlage für das Vorhaben Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Kalle?
Ja, das ist im Prinzip der historische Schatz, den wir da gehoben haben. Und unser ganzes Vorhaben dockt an diesen Paragraphen an. Das Interessante ist ja auch ein bisschen sein Umfeld. Also der Paragraph 15 folgt auf den Paragraphen 14, in dem auch Enteignungen vorgesehen sind. Das sind die klassischen Enteignungen, die wir kennen, die gemacht werden, wenn RWE irgendwie Braunkohle abbaggern will und dafür Dörfer platt machen muss, oder wenn Autobahnen irgendwo durch Städte gebaut werden müssen, wie das ja in Berlin auch noch geplant ist. Dann kommt es zu diesen Formen von Enteignung. Das heißt, der bürgerliche Staat weiß durchaus, wie er zu enteignen hat, und tut das auch. Aber der Artikel 15 ist eben sehr spezielles, ein sehr spezielles Überbleibsel einer Situation, in der sozusagen die Aushandlung der Gesellschaftsordnung in Deutschland noch sehr viel umkämpfter war. Und das ist das Spannende an diesem Artikel, dass er eben auch ein bewusster Kompromiss war, zum Beginn oder sozusagen bei der Erstellung des Grundgesetzes, Beginn der Bundesrepublik, zu sagen, wir schreiben die Wirtschaftsverfassung nicht endgültig fest. Das ist auch tatsächlich ganz spannend, weil es da Debatten auch gab, zum Beispiel um die Frage, ob man unterschiedliche Formen von Eigentum definiert, indem zum Beispiel das Eigentum, was durch eigene Arbeit entsteht, anders geschützt wird als Eigentum, das sozusagen einfach durch Kapitalverwertung entsteht. Und man hat sich am Ende hat sich die Fraktion durchgesetzt, die einen einheitlichen Eigentumsbegriff verwendet auf der einen Seite, aber man hat eben gesagt auf der anderen Seite, wir lassen diese Offenheit zu, dass politisch entschieden werden kann, es gibt bestimmte Wirtschaftsbereiche, die wollen wir jetzt in Gemeinwirtschaft überführen. Und das Spannende an diesem Paragraphen ist, an diesem Artikel ist, dass er ist noch nie verwendet worden. Es gab immer mal wieder so eher akademische Debatten darum, dann in den 60ern und 70ern, Wolfgang Abendroth hat dazu geschrieben und so. Und wir sind aber die erste Initiative, die das in der Bundesrepublik diesen Schatz hebt. Und damit auch die erste Initiative seit dem Versuch der Fürstenenteignung in der Weimarer Republik, die überhaupt in diesem Ausmaß die Eigentumsfrage in den Mittelpunkt rückt. Und was natürlich theoretisch, aber auch politisch sehr spannend ist, ist natürlich, dass wir auf der Grundlage der Verfassung sehr grundsätzliche politische Fragen stellen. Das verwirrt ja dann auch immer die CDUler und die FDPler, die dann einer Initiative, die mit Verweis auf einen Verfassungsartikel ihre Initiative startet, der dann Verfassungsfeindlichkeit vorwirft. Das ist ja eine ausgesprochen interessante Perspektive, weil dann könnte man ja sich fragen, ob vielleicht deren Interpretation der Verfassung die eigentliche Verfassungsfeindlichkeit ist. Aber genau, indem wir halt das aktivieren, lösen wir, glaube ich, schon auch eine ganz grundsätzliche Debatte insgesamt über Eigentum und Wirtschaftsverfassung aus. Und das ist natürlich, also zumindest ich persönlich halte das für ein wichtiges Ziel von dieser Kampagne auch.
Mir scheint das der wichtigste Kampf, das will ich mit einem gewissen Pathos sagen, zu sein im Jahr 2021, also für die Bundesrepublik zumindest. Und dieser Kampf hat begonnen, ganz konkret dann begonnen. Es geht ja darum, dass man Unterschriften sammeln muss. Am 26. Februar habt ihr losgelegt damit und ihr braucht, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb von 4 Monaten ca. 175.000 Unterschriften, also von Menschen in Berlin, die eure Aktion unterstützen. Und dann wird das Ganze auch Thema werden am 26. September. Also dann wählen wir nicht nur den Bundestag, sondern in Berlin wird da auch über etwas anderes abgestimmt. Vielleicht kannst du, Nina, das ein bisschen erklären, wie das dann ablaufen würde, wenn das gelingt, diese 175.000 Unterschriften zu sammeln.
Vielleicht nochmal zur Frage kurz, ob das der gerade wichtigste Kampf ist. Also ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir aus vielen Kämpfen entstanden sind. Also die Initiative gibt es ja auch schon seit 3 Jahren. Also und einer der ersten Schritte war eben auch, dass wir 20.000 Unterschriften sammeln mussten. Das ist schon passiert. Da haben wir, glaube ich, 77.000 oder so gesammelt. Und das hat uns auch deutlich gezeigt, dass wir nicht einfach nur irgendeine Randproblematik behandeln und dass es da auch große Zustimmung gibt. Dann hat der Senat sich in Berlin sehr lange Zeit gelassen, dieses Verfahren zu prüfen. Das war auf jeden Fall irgendwie eine wackelige Angelegenheit für uns. Geht es jetzt weiter? Bleiben wir in der Aufmerksamkeit? Gleichzeitig hat es aber auch die Möglichkeit gegeben, Strukturen aufzubauen, nämlich uns auf die Phase, in der wir uns jetzt befinden, eben vorzubereiten. Und da hat uns auch so ein bisschen Corona tatsächlich in die Hände gespielt, sogar würde ich sagen, obwohl ich am Anfang Angst hatte, dass uns das irgendwie einen Knick nach unten gibt. Weil wir haben Kiez-Teams aufgebaut im Winter und es gibt jetzt tatsächlich fast in jedem Berliner Bezirk oder mittlerweile in jedem Berliner Bezirk Kiez-Teams. Die sind teilweise riesig, wenn es Berlin-Kreuzberg oder Berlin-Neukölln sind, wo halt irgendwie wahnsinnig viele Aktivistinnen auch sich sammeln. Die sind ein bisschen kleiner, wenn es in die Außenbezirke geht, aber die gibt es überall. Und die haben dann angefangen jetzt zu sammeln mit ganz vielen Supporterinnen. So kommen auch diese fast 2000 Aktive zusammen, die ich mittlerweile erwähnt habe. Genau, also auf dem Papier müssen wir, glaube ich, 175.000 Unterschriften sammeln. Ich glaube, Leute, die sich schon mal mit Volksentscheiden auseinandergesetzt haben, haben ausgerechnet, dass es ungefähr 250.000 Unterschriften in etwa sein müssen, weil eben auch soweit, also so rechtlich ungültige dazukommen. Also das heißt irgendwelche, die einfach falsch sind oder falsch ausgefüllt sind, das ist das eine. Wir sammeln aber auch bewusst Unterschriften mit von Leuten, die eigentlich nicht unterschreiben dürfen auf dem Papier oder nicht mitstimmen dürfen. Also zum Beispiel Wohnungslose, die keine Meldeadresse haben. Viele Menschen, die einfach in den Wohnungen bei Vonovia Deutsche Wohnen wohnen, aber zum Beispiel keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, dürfen auch nicht mit abstimmen. Also zum Beispiel auch viele meiner ehemaligen Nachbarinnen in den Deutsche Wohnenblöcken. Genau, die sammeln wir auch bewusst mit, weil wir das auch thematisieren wollen. Und also bis jetzt läuft es ganz gut. Ich glaube, wir brauchen noch einen guten Atem, aber es läuft echt extrem motivierend und gut. Also wenn man sammelt, ist es einfach... es ist einfach richtig toll. Also es war so, Corona ist vorbei, es ist der erste Frühlingstag, wir sammeln Unterschriften und die Leute stellen sich einfach an und bedanken sich, dass sie irgendwie unterschreiben dürfen und dass es uns gibt. So, das ist schon einfach sehr motivierend. Genau, das geht jetzt bis Ende Juni. Und wenn wir dann die nötigen Unterschriften haben, dann kommt es zur Abstimmung im Herbst. So. Und da ist in Berlin nicht nur die Bundestagswahl und unsere Wahl, sondern auch noch die zum Abgeordnetenhaus. Das heißt, das wird ein relativ spannender Tag tatsächlich in Berlin. Hoffentlich.
Das heißt, das ist ja noch dann nicht ausgemacht, also wenn es dieser Volksentscheid durchkommt, dass dann auch so entschieden wird. Also wie realistisch sind die politischen Chancen, dass wenn es also eine Mehrheit in Form von Unterschriften gibt, dass das dann auch tatsächlich zu politischen Taten führt?
Nina, du,
ich? Was? Ja, sag du gern.
Naja, also das wird auf jeden Fall, die Auseinandersetzung ist am 26. September auf jeden Fall nicht vorbei. Also weil dann haben wir erstmal den Beschluss, der den Senat auffordert, so ein Gesetz zu machen. Und das Spannende werden dann die Kräfteverhältnisse werden. Und das ist eine sehr dynamische Situation im Moment. Also wir haben ja jetzt, wenn man sich diesen parteipolitischen Raum anguckt, die Linke unterstützt das, also sozusagen steht inhaltlich da auch dahinter. Die Grünen sind so ein bisschen hin und her, haben aber zum Beispiel jetzt gerade an ihrem Parteitag, der dieses Wochenende stattfindet, nochmal ausdrücklich eine Unterstützung beschlossen. Indem sie so ein paar Vorbehalte formulieren, aber grundsätzlich sagen, wir sind mit dabei, das ist auch ein wichtiges Signal. Und dann heißt es ja immer, die SPD sei dagegen. Das ist aber eine etwas schwierige Formulierung, denn die SPD-Führung ist dagegen. Wir haben ja einen Parteitag gehabt von der SPD, wo das abgestimmt wurde, wo über 30% der Delegierten sich dafür ausgesprochen haben, uns zu unterstützen. Und wir sehen das, und das ist jetzt bei einer Frage, in der eigentlich die gesamte Führung, also die Berliner SPD hat ja viele Konflikte intern, in der Frage standen die gesamte Führung, die Parteiführung, die Fraktionsführung, alle geschlossen, das sozusagen zu verhindern, ein entsprechendes Votum. Da sind über 30% jetzt gar nicht wenig. Und wir sehen das in vielen von den Basisgliederungen der SPD, dass wir da auch Unterstützung haben. Die Jusos haben gerade explizit die Unterstützung beschlossen. Ohne die kann die SPD keinen anständigen Wahlkampf führen. Das heißt, das ist alles eine sehr dynamische Situation und trotzdem machen wir uns keine Illusionen, dass wenn wir es schaffen, am 26. eine Mehrheit zu kriegen, dass wir dann in eine neue Phase eintreten, in der wir aus dieser Mehrheit und aus dem politischen Druck, der dann entsteht, auch nochmal neuen Druck machen müssen, dann diesen Senat unter Druck zu setzen, daraus auch ein Gesetz zu machen. Und wir stellen uns auch jetzt schon darauf ein, dass wir nicht einfach nur Strukturen schaffen, mit denen wir diese Unterschriften sammeln, sondern wir denken unsere Strukturen jetzt schon in Bezug darauf, erstens die Mehrheiten am 26. zu kriegen und zweitens mehr und mehr Menschen darüber einzubinden in die Kampagne, damit sie vor Ort die Auseinandersetzungen dann auch weiterführen, dass wir im besten Fall in jedem Bezirk Strukturen haben, die vor Ort handlungsfähig sind, vor Ort ihre Abgeordneten ansprechen können, vor Ort ihre Nachbarn organisieren und mobilisieren können, damit wir sozusagen diesen Druck dann weiter fortsetzen können. Also wir rechnen mit einem langen Atem, den wir da brauchen.
Bevor wir zur konkreten aktivistischen Arbeit kommen, noch mal eine Frage ganz kurz zur SPD, weil du es angesprochen hast, beziehungsweise zur Führungsspitze. Wie erklärst du dir das, dass die Spitze da so zurückhaltend ist, ja, dass jemand wie Frau noch Dr. Giffey sagt, wir sind auch eigentlich dafür, dass das mit dem Mietendeckel nicht weitergeführt wird. Wie ist das zu erklären? Welche Konstellationen durchschaue ich hier von Koblenz aus nicht?
Ja, tatsächlich ist da ja erstmal ein bisschen was erklärungsbedürftig, weil ja der Artikel 15 eine der historischen Errungenschaften sind, die man der SPD auf die Fahne schreiben kann. Und derer sind ja jetzt, die sind ja überschaubar geworden in den letzten Jahren. Insofern könnten die ja eigentlich stolz sein, dass sie da was haben. Das haben wir ihnen auch so gesagt. Warum bezieht ihr euch nicht stolz auf euer Erbe? Aber offensichtlich ist die SPD etwas zu stark auch verbandelt mit der Immobilienwirtschaft. Also die hatten über lange Jahre das entsprechende Ressort im Senat. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Thema. Und dann gibt es auf jeden Fall auch einfach ein ideologisches Thema, nämlich zu glauben, dass man mit diesen sogenannten privaten Investoren, dass man die bräuchte, um irgendwie die Wohnungskrise zu lösen. Dabei ist das halt einfach Kokolores. Also die SPD gibt ja immer dieses etwas unspezifische Mantra bauen, bauen, bauen raus. Die Akteure, die wir da jetzt für die Vergesellschaftung auf dem Zettel haben, die bauen quasi nicht, sondern die spekulieren mit Wohnraum, so wie sie mit Aktien spekulieren. Und wenn sie bauen, dann bauen sie in einem Preissegment, das ganz sicher nicht hilft, um die Wohnungskrise zu entspannen, wenn man zumindest über leistbaren Wohnraum redet. Und das heißt, da stecken dann auch wirklich unterschiedliche Gesellschaftskonzepte dahinter. Nämlich zu sagen, so eine Struktur wie Wohnen, so eine Infrastruktur wie Wohnen, das muss öffentlich geplant und verwaltet werden. Und zwar nicht nur der Bestand, sondern auch das Bauen. Wir sagen ja gar nicht, dass nicht gebaut werden soll. Aber wenn gebaut wird, dann braucht es dafür Planung und es braucht nicht profitorientierte Akteure. Und es braucht vor allen Dingen ein Ende der Spekulationspreise, wie wir sie jetzt haben. Weil mit diesen Spekulationspreisen können selbst nicht profitorientierte Akteure kaum günstig bauen, es sei denn, sie werden massiv subventioniert. Und diesen Zusammenhang, den will die SPD irgendwie nicht sehen oder die SPD-Spitze und sind deswegen halt lehnen das deswegen ab. Ich sehe das tatsächlich in erster Linie als eine Mischung aus materiellen Verbandelungen und ideologischen Verblendungen.
Und eigentlich hat man immer gesagt, es sollte so sein, dass die Warmmiete, dass man dafür nicht mehr ausgeben muss als 30% des Gehalts, das man im Monat bekommt. Und die Wahrheit ist eine ganz andere. Zum Teil sind es über 50%, die ausgegeben werden müssen, um überhaupt noch in einer Großstadt leben zu können. Jetzt könnte man aber denken, bei Berlin, Nina, da sind, glaube ich, 85% der in Berlin wohnenden Mieter. Also müsste es doch ganz leicht fallen, jetzt einfach die Unterschriften schnell zu sammeln. Das müsste doch eine Frage von Wochen nur sein, weil doch alle irgendwie ein Interesse daran haben müssten. Aber die Realität sieht dann ein bisschen anders aus und ihr seid auch beide Mitglied einer AG, die sich vor allem darum kümmert, dass man an die Leute rankommt, die in Miete wohnen, aber noch gar nicht sich diese großen politischen Fragen gestellt haben.
Ja, also, und das ist unter anderem unsere Aufgabe da, die wir uns gestellt haben, ja. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Situationen in Berlin, in denen sich die Leute befinden. Also ich finde, man merkt es zum Beispiel in dem Fall, wo man in den Außenbezirken sammelt. Da ist unsere Initiative zum Beispiel noch gar nicht so bekannt. Also das hat auch unterschiedliche Gründe. Also das hat zum Beispiel die Gründe, wenn man zum Beispiel ins Märkische Viertel ganz im Norden von Berlin fährt. Das ist eine große, also sind so Westplattenbauten quasi. Die sind alle in städtischer Hand. Der Mietendruck ist nicht so hoch. Da ist das Thema einfach noch nicht so angekommen. Also das ist dann, die finden das, wenn man mit denen länger ins Gespräch kommt, dann irgendwann auch eigentlich ganz gut. Aber das ist einfach gar nicht das Problem, mit dem die sich so großartig rumschlagen. Ich glaube, in Marzahn gibt es ein ähnliches Problem. In Reinickendorf zum Beispiel haben viele Angst, auch einfach zu unterschreiben, wo lande ich da, was denken meine Nachbarn, wird das dann veröffentlicht? Also solche Gespräche führt man da. Aber ich muss sagen, Wir sind ja auch gerade zum Beispiel in den Außenbezirken, um die Leute auch aufzuklären. Und eigentlich kennt fast jeder trotzdem eine Horrorgeschichte. Also auch da, wo zum Beispiel die Mieten noch nicht so hoch sind wie in Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, Mitte oder so, und der Druck nicht so stark ist, hat jeder eine Oma, eine Schwester, eine Tochter, die schon den Horror erlebt hat. Und es dauert nur einfach länger, die Leute zu überzeugen. Aber ja, ich glaube, die meisten kriegen wir schon überzeugt, ja.
Wie sieht das denn ganz konkret aus? Also nehmen wir an, ich würde jetzt in Berlin wohnen und plötzlich würde es bei mir klingeln und dann würdest du, Nina, da stehen. Was würdest du dann machen?
Na, also ich habe dann meistens eine Weste an, da steht drauf Deutsche Wohnen mit Co. enteignen, und eine Maske an, damit du keine Angst haben musst, dass ich dich mit Corona anstecke. Und ich würde sagen, Entschuldigung, hast du mal kurz eine Sekunde? Ich sammle hier Unterschriften zur Vergesellschaftung von diesen Wohnungsunternehmen. Hast du Interesse, dass wir uns kurz darüber unterhalten? Und dann kommt man mit den meisten Leuten eigentlich auch ins Gespräch darüber.
Und dann erzählen die sehr wahrscheinlich persönliche Erfahrungen oder Erfahrungen von Leuten aus dem nahen Umfeld. Und wie kommt man dann dazu zu sagen, ja, wir organisieren hier gerade was, kommen Sie mal zu der Versammlung nächsten Sonntag oder unterschreiben Sie mal hier?
Ja, es ist unterschiedlich. Also im Moment fragen wir ja tatsächlich hauptsächlich nach den Unterschriften. Also das ist, glaube ich, das Erste, dass man halt sagt, würden Sie unterschreiben, würden Sie für die Vergesellschaftung dieser Unternehmen unterschreiben? Und da braucht es dann manchmal weniger Überzeugungskraft. Was Kalle vorhin schon gesagt hat, ist, wir haben tatsächlich im Moment, wenn wir an diesen Türen klingeln, Kontaktbögen dabei, wo wir die Leute fragen, ob wir sie nochmal kontaktieren dürfen. Also ob wir sie zum Beispiel in die Kiez-Teams einladen, die es in jedem Bezirk gibt, oder ob wir sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kontaktieren, wo wir einfach mit dem Hinblick diese Kontakte sammeln, was ist im Herbst oder was ist auch darüber hinaus, ne? Also weil organisierte Häuser schaden nie. Und dann laden wir die Leute zu Veranstaltungen ein. Also das ist eine Praxis, die wir eigentlich auch schon lange eingeübt haben, weil bevor wir als Starthilfe uns damit beschäftigt haben, Unterschriften zu sammeln, haben wir ja tatsächlich auch schon sehr viel an Haustüren geklingelt. Nämlich zum Beispiel bei Deutsche Wohnmietern, denen wir sagen mussten, haben Sie schon gehört, oder von Mietern, deren Haus von der Deutschen Wohnen gekauft worden ist, denen wir gesagt haben, dass eine Mieterhöhung ins Haus steht, die wir zu Mieterversammlungen eingeladen haben. Und also das Prinzip ist das Gleiche, die Message ist jetzt vielleicht ein bisschen anders.
Kalle, organisieren ist Handwerk, sagt ihr. Und was da auch eine Rolle spielt, habe ich gelesen, sind Blitze. Vielleicht kannst du mal erklären, was mit Blitzen gemeint ist.
Ja, das ist natürlich eine etwas martialische Anlehnung. Tatsächlich haben wir das von den amerikanischen, also ich habe ja als Gewerkschaftssekretär und auch als Gewerkschaftsorganizer gearbeitet und wir haben das wiederum von den amerikanischen Gewerkschaften übernommen, die diesen Begriff auf Deutsch verwenden. Und ein Blitz ist ja etwas, was schnell und schlagartig vom Himmel kommt. Und das ist das eben übertragen auf eine Organisierung, nämlich die Idee, dass die Grundsituation eigentlich von so einer Mieterinneninitiative, wenn sie sich gründet, ist ja, es gibt ein, zwei, drei Menschen, die sich irgendwie zusammenfinden und sagen, hier muss jetzt mal was passieren. Und wenn wir dann irgendwie einen Block haben, lass den nur aus 10 Häusern bestehen, wo es irgendwie wichtig wäre, jetzt die Nachbarschaft zu organisieren, dann bedeutet das für die, wenn sie das dann auch noch in ihrer Freizeit neben ihrem Job machen müssen, dass sie erstmal wochenlang damit beschäftigt sind, überhaupt alle zu erreichen. Und das führt aber leider oft dazu, dass man glaubt, man könnte eine Abkürzung nehmen, indem man einfach nur einmal überall ein Flugblatt reinwirft und dann enttäuscht ist, wenn man dann zur Versammlung einlädt, dass da aber niemand kommt. Und wir gehen eben im Organizing oder in der Organisierung davon aus, dass nichts das direkte Gespräch ersetzen kann. Und dafür, das meinen wir auch mit Handwerkszeug. Wir üben das auch tatsächlich ein. Also wir haben, ich weiß nicht genau, wo du den Begriff her hast, der ist tatsächlich für uns ziemlich zentral. Unter anderem haben wir so eine Broschüre gemacht, in dem wir genau dieses Handwerkszeug auch aufgeschrieben haben. Wir geben das in Workshops weiter. Und der Blitz ist eben eine Methode, in dem wir möglichst viele Menschen zusammenholen, die auch nicht unbedingt dann dort wohnen, mit denen einen Kurzworkshop machen, wie sprechen wir die Nachbarschaft gut an, sodass wir sie nicht volltexten, sondern dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, rausfinden, was sie interessiert und wie haben wir am Ende eine motivierende und organisierende Botschaft, die nicht darauf zielt, irgendwer löst eure Probleme, sondern wir können uns jetzt zusammenschließen, um die Probleme gemeinsam zu lösen. Und Das organisieren wir dann eben so, dass dann diese Nachbarschaftsinitiative in Gründung unterstützt wird aus der gesamten Stadtgemeinschaft und man dann die Häuser, für die man normalerweise ein paar Wochen bräuchte, mit seinen drei Leuten innerhalb von 5-6 Stunden im besten Fall 50-60-70% der Nachbarschaft einmal erreicht hat und mit denen geredet hat. Und zwar nicht Flugblatt reingeworfen, sondern mindestens 2-10 Minuten Talk. Das sind alles immer sehr hochinteressante Momente. Also alle sind am Anfang immer ganz aufgeregt, aber scheuchen die mich nicht weg, wenn ich klingel. Und dann machen wir immer eine Auswertung zum Schluss. Und in der Auswertung erzählt dann jedes zweite Team auf jeden Fall, dass sie irgendwann dann auf dem Sofa der Familie saßen und einen Tee angeboten gekriegt haben und man halt lange diskutiert. Und für uns, wir gehen davon aus, das ist ein ganz wichtiger Baustein im Prinzip bei der Herstellung von ja, eigentlich der Klasse für sich, also sozusagen einer organisierten Struktur in der Stadt, die Sozialbeziehungen pflegen, die sozusagen existieren und die können dann politisch wirksam werden.
Obama hat ja in gewisser Weise so auch seine erste Wahl gewonnen, also da spielte der Haustürwahlkampf oder auch die zweite Wahl, da spielte der Haustürwahlkampf ja auch eine ganz, ganz große Rolle und da hat man auch sehr viel Geld ausgegeben. Das Geld habt ihr jetzt nicht auf eurer Seite, aber sehr viel Zeit. Wie zeitintensiv ist denn das so, wenn man Aktivist ist bei euch? Könnt ihr da irgendwas sagen? Wie stelle ich mir das vor? Also es heißt ja, dass man doch lange unterwegs ist.
Also ich glaube, wenn man nur eine Stunde in der Woche Zeit hat, kann man bei uns mitmachen. Und es gibt aber auch Leute, die haben gerade irgendein Sabbatical oder keine Ahnung, die widmen der Initiative dann natürlich viel mehr Zeit. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil der Initiative. Also jeder kann mitmachen, man kann im Bezirk mitmachen, man kann in den verschiedenen AGen mitmachen, man kann auf allen Ebenen mitmachen, man kann mit viel und mit wenig Zeit mitmachen. Man kann mal flyern gehen und man kann dem aber auch gerade sein Leben widmen. Genau, und vielleicht nochmal zu dieser Obama-Sache ganz kurz. Ja. Also das habe ich tatsächlich auch mal jemanden gefragt, der sich mit Organizing beschäftigt. Und tatsächlich ist das, glaube ich, ein relativ wichtiger Unterschied zwischen dem, was wir machen und was Obama gemacht hat. Weil das, was er gemacht hat, ist die Leute mobilisieren, zum Beispiel zu so einer Wahl hin. Und das, was Kalle ja eben auch ganz richtig gesagt hat, ist, dass wir die Leute ja organisieren wollen. Also zum Beispiel, dass sie zum Beispiel auch Aufgaben in ihren Häusern übernehmen, dass sie sich selber wehren, dass sie Teil von dieser Initiative werden. Dass sie eben nicht nur mal punktuell erscheinen. Also das finde ich einen relativ wichtigen Unterschied.
Und wie erfolgreich ist das in Bezug auf Leute, die vielleicht gar nicht politisch engagiert sind? Oder ich könnte mir vorstellen, da trefft ihr ja auch laufend auf CDU-Wähler, die sich jetzt eine Eigentumsfrage ganz anders gestellt oder nie gestellt haben, im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht Mitglied bei der Linkspartei sind oder sie zumindest wählen.
Das ist ja so ein bisschen das Interessante, wenn man nach Interessen organisiert und nicht nach dem, was die Leute schon im Kopf haben, dass tatsächlich für jemanden, der CDU wählt, der Umstand, dass seine Miete inzwischen 40-50% seines Einkommens oder ihres Einkommens ausmacht, dann kommt man ins Gespräch. Und aber natürlich ist das so, das ist tatsächlich auch, das haben wir jetzt auch gerade in einem Artikel, der demnächst in so einem Sammelband erscheinen wird, reflektiert, verändert sich durch diese Art der Kampagnenführung ein bisschen die Art und Weise, wer wird da drin eigentlich aktiv. Weil natürlich ist es so, dass so eine Kampagne, die irgendwie, du hast es ja vorhin selber gesagt, so ein bisschen pathetisch, das zieht erstmal Leute an, die natürlich auch politisch interessiert sind. Und wir treten jetzt gerade in so eine Phase und das ist das, wo wir gerade am stärksten wachsen, aus diesem Klientel, sage ich jetzt mal. Aber das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns jetzt gerade wieder intensiver beschäftigen. Wie kommen wir eigentlich an die Leute ran, bei denen das nicht auf so einer weltanschaulichen Ebene Klick macht, sondern mit denen wir über ihre Interessen reden können. Und das bedeutet eben viel mehr in die Stadtteile reingehen, auch wirklich Haustür, an der Haustür klingeln, nicht nur an den Marktplätzen stehen und da direkt ins Gespräch kommen und dann auch die Netzwerke, die es dort gibt, jeweils zu nutzen. Und also meine Erfahrung ist, sobald wir mit den Menschen von ihren Interessen ausgehend reden, kann man mit ihnen über alles sprechen, was für sie Sinn macht, sozusagen voranzukommen. Es gibt immer ideologische Grenzen oder Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, aber das sind ja auch oft Prozesse, die sich dann über die Jahre auch verändern. Also es war zum Beispiel auch, als wir diese ganze Vergesellschaftungs- oder Enteignungsdiskussion, auch in, da kann Nina aber viel mehr zu sagen, in diesen Kreisen angefangen haben, der Deutsche Wohnmieterinnenvernetzung, da war das am Anfang auch relativ umstritten.
Jetzt haben wir gesprochen über die Leute, die man aktivieren will, die sich organisieren sollen. Aber welche Steine werden euch in den Weg gelegt von den, sagen wir mal, Kapitalfraktionen, die das nicht so gern sehen, was ihr da gerade macht? Habt ihr da Probleme manchmal, in Mietshäuser reinzugelangen, dort mit Menschen zu reden? Also versucht man dort auch, euch abzuwehren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich hatte jetzt noch keine Probleme und ich muss sagen, die sind auch weitaus kleiner, als ich befürchtet hatte. Aber es ist zum Beispiel gerade in Neukölln war es, glaube ich, oder in Südneukölln, die sind vermehrt verscheucht worden, irgendwie von den Vonovia Securities, also die da, glaube ich, auch relativ harsch vorgegangen sind. Oder wir haben so eine große Plakataktion in ganz Berlin gemacht, in genau eine Woche, bevor wir mit dem Sammeln losgelegt haben. Und da stand auch gleich der Staatsschutz auf dem Plan und hat Adressen aufgenommen. Und wir dürfen ja Werbung machen. Wir sind ja ein Volksentscheid. Ne? Also wir stehen tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes. Aber da wird schon immer mal was aufgefahren. Auf klar, da stoßen die Interessen aneinander. Ne? Da ist die Linie auch klar gezogen irgendwie zwischen den einen und den anderen. Aber das macht ja auch den Charme der Initiative aus. Aber ja, da steht man sich manchmal auf anderen Seiten gegenüber.
Eure Initiative ist nicht nur gut organisiert, was die direkte Ansprache anbelangt, sondern auch die mediale Repräsentation ist enorm. Und das ist ja auch nicht typisch für Bewegungen, die das Eigentum in Frage stellen, so wie es jetzt vorherrscht, sondern eher kann man ja sagen, gibt es da eine Marginalisierung. Und was ich immer so ein bisschen feststelle, in Fernsehmedien, aber auch in den Printmedien, solange irgendwo noch eine Pegida-Anhängerin ein Mikro unter die Nase gehalten werden kann, macht man das lieber, bevor man sich um eine wirklich wichtige Initiative kümmert und der mediale Repräsentation verschafft. Wichtig ist ja dann da auch der Protestmarsch und ihr hattet ja da 2019 einen sehr großen. Wie schafft ihr es, dass ihr auch medial wahrgenommen werdet? Denn das ist ja oft das Problem auch bei vielen linken Demonstrationen, dass sie mit Slogans arbeiten, für die man eher ein Fremdwörterbuch braucht oder sie machen Transparente, die so lang sind wie die Gesamtausgabe von Adorno. Ihr arbeitet da ja doch sehr viel effektiver.
Willst du was dazu sagen, Kalle?
Ja, kann ich mal anfangen. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung. Also dieses berühmte, wie redet man, würde ich da gar nicht an erster Stelle nennen, sondern was tatsächlich am Anfang stand, war das, was Nina zu Beginn unseres Gespräches geschildert hat, nämlich der Umstand, dass das kam aus den tatsächlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen der Mieterinnen und Mieter. Und dass diese ersten Formen, in denen auch insbesondere Deutsche Wohnen in Berlin halt, aber ja auch Vonovia, Akelius und die ganzen Akteure sozusagen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind, waren tatsächlich die Art und Weise, wie sie die Mieterinnen und Mieter drangsaliert haben. Und dass die es auch geschafft haben, dazu das Wort zu ergreifen. Also es gibt so eine schon fast so ein bisschen ikonische Ausgabe von der BZ, in der sie halt sozusagen auf der Titelseite dann aufmacht über den Mieterfrust bei Deutsche Wohnen und berichtet über so eine Aktion, die Deutsche Wohnen-Mieterinnen-Vernetzung bei dem Hauptsitz von der Deutschen Wohnen als so eine Protestaktion organisiert hat. Also und ich würde sagen, dass man die gesamte Geschichte von DW und Co. Enteignen nicht schreiben kann ohne diesen Hintergrund, dass sozusagen der Ausgangspunkt ist, dass sich Menschen organisieren um ihre Probleme und Interessen herum und sich darüber artikulieren. Und dann ist natürlich der zweite Punkt, dass es uns gelungen ist, diese Art und Weise konflikthaft und provokativ zuzuspitzen. Also wir haben es geschafft, sozusagen einen gesellschaftlichen Konflikt sichtbar zu machen und eine Linie anders und neu zu ziehen. Und das sozusagen setzt sich dann da drauf. Und dann da drin eine wenig sektiererische Sprache, eine Sprache, die eben aber auch genau gelernt hat, in diesen Auseinandersetzungen sich irgendwie konkret auszudrücken und eben nicht in so abstrakten Begriffen. Komplizierte Sachverhalte zum Teil, aber immer in konkreten Beschreibungen auszudrücken. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Melange.
Ja, und ich glaube, ich finde, man sieht auch immer total gut die inneren Widersprüche irgendwie so der deutschen Presselandschaft ganz gut im Umgang mit unserer Initiative. Also dieses Beispiel irgendwie mit dem CDU-Wähler, der trotzdem ein Interesse hat, bei uns das Kreuz zu machen, den man irgendwie überzeugen kann, ist bei 85% Mieterinnen natürlich irgendwie logisch. Aber ich glaube zum Beispiel bei Journalistinnen, gilt es umgekehrt nicht. Also man sieht es zum Beispiel auch, gerade wenn es zum Beispiel keine Berliner Initiativen sind, also diese Pro- und Kontra-Diskussionen oder Enteignen irgendwie als großen Skandal hochzuschreiben, ist, glaube ich, findet viel öfter in der Presse statt, als jetzt zum Beispiel wir das auf der Straße erleben. Also das ist ein komplett anderes Bild. Und gerade bei den Boulevardmedien, was Kalle gerade gesagt hat, finde ich es eigentlich total spannend, weil deren Leserschaft, deren Klientel sind die Leute, die ein Interesse daran haben, bei uns das Kreuz zu machen. Und die müssen sich da teilweise ganz interessant verbiegen.
Sehr schön. Wie kann man euch unterstützen? Denn ich könnte mir vorstellen, viele hören das jetzt und sagen, das ist eigentlich großartig. Können euch Leute unterstützen, die nicht in Berlin leben? Und wie können euch Leute unterstützen, die in Berlin leben?
Also, wenn man in Berlin lebt, kann man uns eine E-Mail schreiben, mitmachen@dwenteignen.de. Und dann kann man zum Beispiel sagen, was man gerne macht oder was man gut macht. Und dann kann man gucken, man kann was anbieten. Also ich denke, jeder findet bei uns seinen Platz. Man kann in die Kiez-Teams gehen. Die findet man auch nochmal alle auf unserer Seite. Da kann man auch vielleicht Leute direkt in den Kiez anschreiben. Wir starten langsam mit einer bundesdeutschen Enteignungskampagne, also versuchen auch irgendwie Enteignungsinitiativen oder Mieterinitiativen zu unterstützen. Das Einfachste ist, glaube ich, tatsächlich auch erstmal an mitmachen@dwenteignen.de zu schreiben und da wird man dann weitergeleitet. Ich glaube, man kann uns Geld spenden, das können wir auch gut gebrauchen. Weil diese ganze Infrastruktur kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld, ne? Also was heißt wahnsinnig, aber es ist halt irgendwie die Westen, die Kugelschreiber, von denen wir so viel brauchen wegen Corona, die Klemmbretter, diese ganzen Sachen. Mhm. Genau. Und aber am besten mal bei dwenteignen.de vorbeigucken und genau, uns einfach schreiben. Wir antworten auf jeden Fall.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr seid schon in Planung, wie man das auch über Berlin hinaus verfolgen kann, dieses Thema. Gibt es da schon Initiativen, die ihr kennt, mit denen ihr vielleicht im Austausch seid, Kalle, die interessant sind? Es gibt ja zum Beispiel auch in der Schweiz durchaus Bewegungen, die sagen, so kann es mit dem Mietenwahnsinn, um ein Wort von euch aufzugreifen, nicht weitergehen.
Ja, also wir stehen mit allen möglichen Initiativen im Kontakt. Jetzt tatsächlich mit den Schweizerinnen haben wir auf so einer Organizing-Ebene auch einen Kontakt. Aber dann vor allen Dingen natürlich bundesweit, wo wir, also es gibt ja jetzt auch so eine bundesweite Initiative, die sich für so einen Mietenstopp einsetzt, was ja so ein bisschen eine Kopie von dem Mietendeckel aus Berlin ist, mit denen stehen wir auch in Kontakt. Tatsächlich haben wir relativ viel es gibt auch so Vernetzungen, die auch diese, es gibt ja immer einmal im Jahr so einen inzwischen europaweiten Housing Action Day, der ist dieses Jahr am 27. März, also jetzt nächstes Wochenende. Und in dem Zusammenhang gibt es immer wieder Austausch und Diskussion, wobei halt schon das Spezifische ist, wir haben ja nicht einfach nur ein Diskursfeld eröffnet, sondern wir haben eine reale politische Option eröffnet und die hängt sehr stark mit dieser Volksentscheidsperspektive zusammen. Und da ist Berlin halt schon sehr speziell, weil Berlin ist ein Stadtstaat, man kann es auf der lokalen Ebene machen. Andere Bundesländer haben zum Beispiel oft das Problem, dass wenn man sich dann da die Zusammensetzung sozial auch anguckt, in der Mischung aus Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, dann ist das in den Städten vielleicht noch relativ klar, aber sobald man irgendwie in die Kleinstädte und aufs flache Land kommt, verschiebt sich das auch. Deswegen ist das gar nicht so einfach, das auf andere Bundesländer zu übertragen. Also es gab so einen ersten kleinen Hype, wo danach aber auch viele gesagt haben, ja, wir können das irgendwie als so Debatte bei uns starten. und auf allen möglichen Ebenen so einfließen lassen, aber wir können das jetzt nicht einfach kopieren. Und jetzt geht es eigentlich eher darum zu gucken, wie man diese ganze Grundfrage von soll Wohnen eine Ware sein? Was heißt eigentlich profitorientierte Wohnungsunternehmen, die am Finanzmarkt angesiedelt sind? Was heißt denn das eigentlich, wenn das sozusagen deren Recht auf Wertsteigerung, wenn man das nicht mehr anerkennt, wie kann man das mit anderen Instrumenten zurückdrehen? Also wo wir viel in Kontakt sind, ist zu den ganzen Organisierungserfahrungen und daraus zu lernen und wie kann man vor Ort lokal Druck ausüben und so. Genau, aber wir hoffen jetzt natürlich, dass auch durch die Öffentlichkeit, die das jetzt alles nochmal kriegt, auch die ganze Debatte um Eigentum nochmal Fahrt aufnimmt.
Ja, meine vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Wir versuchen auch Initiativen immer schnell den Zahn zu ziehen, die denken, man könnte von dem ersten Protest zur Enteignung kommen, weil das, glaube ich, eine sehr frustrierende Erfahrung ist. Und das möchte ich, deswegen wollte ich das gerne noch anhängen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so viel Wert darauf gelegt, wie viel Kämpfe es vorher gab und dass wir eben auch bei den Mieterinitiativen, die schon in den großen Kämpfen waren, nicht aufgetaucht sind und haben Enteignungen gesagt und die haben alle Juhu geschrien. Dann kam noch eine Phase. Also das muss man, glaube ich, auch immer so deutlich sagen, dass man nicht in jetzt einfach irgendwie zur Enteignung springen kann, leider.
Und man kann auch nicht einfach ein Olympiastadion mieten für 29,90 und da schnell mal eine Petition durchbringen und dann ist die Welt gerettet. Ja, so ist es.
Man könnte es versuchen.
Man könnte es versuchen, ja. Noch ein Ausblick und meine letzte Frage an Nina. Nehmen wir mal an, es läuft richtig gut für die Initiative und dann auch politisch. Wie sähe deine Vision aus in 5 Jahren zum Beispiel? Wie sollte es sein mit Wohnungen in Deutschland, mit Mieten?
Na, meine Vision ist natürlich, dass wir die Wohnungen bis dahin enteignet und vergesellschaftet haben und dass die Mieterinnen und Mieter selber darüber bestimmen, was mit ihren Wohnungen passiert, wo investiert wird, was sie mit den Räumen machen, was mit den Häusern passiert, wer einzieht, wer nicht einzieht. Also, ne, das sind einfach Probleme wie Wohnungslosigkeit oder auch zum Beispiel einfach, dass die Angst vor der Verdrängung einfach viel, viel weniger geworden sind. Und natürlich auch, dass über diese Organisierungserfahrung natürlich auch andere Probleme angepackt werden, wie Lohnfragen oder Enteignung und Vergesellschaftung an anderen Plätzen, weil ich meine, die Privatwirtschaft macht uns ja nicht nur bei den Mieten Probleme, sondern auch an allen anderen Ecken und Enden.
Nina, Kalle, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg in diesem Jahr und dann auch in den nächsten Jahren, denn das wird ja noch eine Weile dauern.
Auf jeden Fall, Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.